Detektor FM. Zurück zum Thema.
Stellen Sie sich vor, Sie öffnen Google Maps und können sich hier jedes beliebige Gerät anzeigen lassen, das mit dem Internet verbunden ist und sogar darauf zugreifen. Egal ob auf einen Server, einen wildfremden Laptop oder das Smartphone von Angela Merkel. Seit der NSA-Affäre klingen solche Geschichten gar nicht mehr so abwegig. Tatsächlich gibt es genauso ein Programm. Es heißt Treasure Map, gehört der NSA und das weiß man aus den Snowden-Leaks. Im Grunde ist es der Versuch, das ganze Internet mit all seinen Leitungen und Geräten zu kartografieren. Darüber spreche ich mit dem politischen Referenten der digitalen Gesellschaft, Volker Tripp. Guten Tag, Herr Tripp.
Guten Tag.
Treasure Map, das klingt tatsächlich wie das Google Maps der NSA. Was ist denn in dieser Karte alles angezeichnet?
Ja, Sie haben es ja gerade eben schon angedeutet. Das ist tatsächlich dazu geeignet, fast in Echtzeit eine Karte des gesamten Internets zu zeichnen. Das kann man ja sich jetzt so vorstellen, Karte des gesamten Internets, dass man es aus der Vogelperspektive betrachten kann und sehen kann, wie Verbindungen zwischen unterschiedlichen Subnetzen des Internets aussehen, welche Wege die Daten auf dem Weg durch das Internet nehmen. Und man kann, ähnlich wie bei Google Earth, runterzoomen auf die Ebene des einzelnen Geräts, also des einzelnen Computers, des einzelnen Smartphones, und die dann auch bestimmten Personen zuordnen und das Ganze geolokalisieren. Also die NSA kann mit dieser Karte sehen, wo befindet sich eine Person, wo befindet sich ihr Computer, welche IP-Adresse hat sie und welchen Weg nehmen die Daten von dort durch das Internet.
Wie kommt die NSA denn an diese Daten? Weiß man das?
Ja, die NSA bedient sich ganz unterschiedlicher Quellen. Teilweise sind diese Quellen öffentlich, teilweise sind sie nicht öffentlich. Bei diesen nicht öffentlichen Quellen geht es eigentlich um die zahlreichen Überwachungsprogramme der NSA und ihrer Five Eyes-Partner. Bei den öffentlichen Daten geht es um Daten, die zum Beispiel anfallen, wenn sich Computer mit den Update-Servern von Betriebssystemen verbinden. Also wenn mein Computer zum Beispiel ein automatisches Windows-Update macht, sendet er Daten mit, die die NSA dann abgreifen kann. Das nennen sie dann passive Datenerhebung. Außerdem gibt es im Netz Server, die die sogenannten Trace Routes nachzeichnen, also den Weg, den Daten durch das Internet nehmen. Die sind öffentlich und von da greifen sie das Ganze ab. Es gibt zum Beispiel an der Uni San Diego ein Projekt, das nennt sich KIDA mit C. Und das ist beispielsweise so ein öffentlicher Server, wo man diese Daten herbekommen kann. Und diese fließen dann allesamt ein in Treasure Map. Die NSA hat auch noch ein eigenes Programm, um diese Trace Routes nachzuzeichnen. Das nennt sich Packaged Goods. Und es verfügt weltweit über 13 geheime Server, die, wie die NSA selber in ihren Dokumenten sagt, in ahnungslosen Rechenzentren auf der ganzen Welt verteilt sind. Mhm. Unter anderem auch in Deutschland. Und die New York Times berichtet dazu, dass die NSA sich dafür noch nicht mal in die Netze der Provider einhacken muss, sondern einfach über Tarnfirmen dort Serverspace anmietet und von dort dann Zugriff auf diese Netzwerke und die Daten hat. Das würde auch erklären, warum in dem Fall, der kürzlich bekannt wurde, nämlich dass die Telekom und NetCologne markiert sind in Dokumenten der NSA eben als Datenerhebungspunkte, warum die dort überhaupt gar keine Hinweise auf Einbrüche in ihre Netze gefunden haben. Denn wenn sich die NSA über eine Tarnfirma schlicht und ergreifend dort einmietet, muss sie gar nicht mehr in diese Netze reinhacken.
Jetzt vielleicht zurück nochmal zu Treasure Map. Wofür kann denn die NSA dieses Treasure Map nutzen?
Ja, das bietet ja zunächst mal eine riesige Vielfalt an Daten und wie ich schon sagte, man kann damit auf die Ebene des einzelnen Geräts reinzoomen, man kann aber eben auch Netzwerkverbindungen, Netzwerkumgebungen sehen, in denen sich diese Geräte befinden. Und so etwas könnte beispielsweise dazu dienen, um Angriffsstrategien auf einzelne Geräte zu finden. Das heißt, die NSA möchte gerne die Daten von einer bestimmten Person abgreifen, die möchte ihre Kommunikationsdaten abgreifen und kann dann über Treasure Map sehen, ist das Gerät in irgendeiner Weise verletzlich, gibt es bereits einen Zugang dazu oder ist es vielleicht so gut gesichert, dass man diesen Zugang nicht finden kann, dann muss man eben über das Netzwerk angreifen und sucht dort Angriffspunkte. Und Treasure Map ist sozusagen für die strategische Planung solcher Angriffe durchaus sehr gut geeignet, deswegen liegt die Vermutung nahe, dass das auch der Hintergrund, die Funktion dieses Werkzeuges ist.
Das klingt jetzt, als wäre es so ein Kriegsstrategieinstrument, weil Sie auch von Angriff gesprochen haben. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also sagen wir mal, diese Begrifflichkeit wird halt verwendet eigentlich üblicherweise, wenn jetzt Rechner gehackt werden, dann nennt man das eben Angriff auf diesen Rechner. Das war jetzt nicht eine bewusst gewählte Kriegsrhetorik oder so.
Was bedeutet das denn für die Gesellschaft und die Rechte der Menschen da drin, wenn dieser Zugriff da über dieses Treasure Map relativ leicht wird und da auch bestimmte Wege, Routen digital nachvollzogen werden?
Das heißt, dass wesentliche Grundrechte, beispielsweise das Recht auf Privatsphäre, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung oder die Telekommunikationsfreiheit faktisch komplett entwertet und ausgehöhlt sind, denn die gibt es dann schlicht und ergreifend nicht mehr. Treasure Map macht deutlich, dass die NSA auf ganz unterschiedlichen Ebenen, von der ganz großen Ebene im Internet bis hin granular runter zu einem einzelnen Gerät, eben Möglichkeiten und Zugriffspunkte hat, um Daten zu erhalten. Das heißt, im Grunde bin ich im Internet, bin ich niemals sicher von dem Zugriff der NSA.
Das ist ja jetzt nicht die erste mehr oder weniger schockierende Nachricht. Man hat sich ja schon fast daran gewöhnt, dass man sozusagen total überwacht wird. Trotzdem gibt es gerade auch während der Verwicklungen hier in Deutschland einen NSA-Untersuchungsausschuss des Bundes. Wie weit ist man denn dort gekommen? Gerade ist es nicht auch ein Problem, dass immer wieder neue Erkenntnisse dazukommen, die eigentlich wieder neu aufgeklärt werden müssen, wie zum Beispiel diesen Fall mit der Telekom oder Ned Colon?
Ja, selbstverständlich. Die Aufklärungsarbeit wird dadurch nicht erleichtert, sondern der Berg wird sozusagen immer größer. Es wird eben ständig eine Schippe draufgelegt. Und das führt natürlich dazu, dass der Ausschuss dann insgesamt vermutlich noch deutlich länger laufen wird. Momentan ist die Situation da so ein klein bisschen festgefahren. Man streitet sich eben um die Frage, ob und gegebenenfalls unter welchen Umständen es zu einer Vernehmung von Snowden kommt. Und problematisch ist auch, dass die Regierung sich hier nicht besonders kooperationsfreudig zeigt, sondern die Akten, die dem Ausschuss vorgelegt werden, teilweise über weite Strecken einfach geschwärzt sind. Das heißt also, wir haben eine Situation, wo es dem Ausschuss selber relativ schwer fällt, tatsächlich Aufklärung zu betreiben. Auf der anderen Seite sehen wir halt ständig neue Enthüllungen darüber, wie diese weltweiten Überwachungssysteme aussehen. Und da besteht eine ziemlich große Diskrepanz. Und das macht die Arbeit des Ausschusses sicherlich nicht unbedingt leichter.
Und wird da noch mehr aufgeklärt werden können, solange Snowden nicht tatsächlich befragt wird? Macht dieser Untersuchungsausschuss ohne Snowdens Aussage Sinn?
Es gibt sicherlich Möglichkeiten, die Dokumente, die Snowden geliefert hat, auch von anderen Experten bewerten zu lassen. Aber sicherlich ist es sehr, sehr sinnvoll, wenn man Snowden dazu befragt, weil er jemand ist, der praktisch mit diesen Systemen gearbeitet hat, der all diese Präsentationen kennt und sie eben sehr genau interpretieren kann und auch weitergehende Fragen dazu beantworten kann, die eben Personen vielleicht nicht beantworten können, die das Ganze nur von außen beurteilen. Also insofern ist es dringend erforderlich, dass Snowden vernommen wird, und das ist ja auch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass man diejenige Person, die überhaupt diese ganze Untersuchung ins Rollen gebracht hat und die diese Informationen veröffentlicht hat, dann auch dazu befragt. Ich finde, das muss eine Selbstverständlichkeit sein, ob das in Deutschland passiert oder auf irgendeine andere Art und Weise, sei mal dahingestellt. Aber dass seine Aussage dort erforderlich ist, ist, glaube ich, nicht zu bestreiten.
Das sagt Volker Tripp von der Digitalen Gesellschaft. Ich habe mit ihm über das NSA-Spionagetool Treasure Map gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Tripp.
Gerne.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.